Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ja, herzlich willkommen hier auf der Deutschlandradiobühne bei der Frankfurter Buchmesse mit einem tollen Publikum. Und herzlich willkommen allen, die im Radio oder vielleicht später auch unseren Podcast hören. Wir wollen in dieser Ausgabe von Religionen über Gott und über Jesus Christus reden. Da mögen Sie sagen, na gut, nicht erstaunlich für eine Religionssendung. Jetzt sage ich Ihnen aber die Titel. Es geht um Gott 2.0 und es geht um Christus männlich, weiblich, divers. Also wir sprechen auch über künstliche Intelligenz und über Geschlechterordnung. Das ist vielleicht schon etwas erstaunlicher. Wir werden also tief einerseits in die Geschichte der christlichen Religion eintauchen. Wir werden weit in die Zukunft der Menschheit blicken und beide Male natürlich da auch ganz schön viel über unsere Gegenwart sprechen. Ahmed Milad Karimi ist Religionsphilosoph. Er stellt in seinem neuen Buch theologische Fragen zur Entwicklung dieser künstlichen Intelligenz, die uns immer mehr begleitet. Dazu hören Sie mehr im zweiten Teil unserer Sendung. Jetzt soll es erstmal um einen gehen, der nach der Überlieferung als Mensch und als Mann gelebt hat. Und der dann doch so anders verstanden wurde, dass sich auch die Frage nach seinem Geschlecht ganz neu stellte. Die Rede ist von Jesus Christus. Und dazu begrüße ich jetzt auf der Bühne Anselm Schubert. Er ist evangelischer Theologe, Professor für neuere Kirchengeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und hat eben unter dem Titel Christus männlich, weiblich, divers eine Geschlechtergeschichte vorgelegt. Herzlich willkommen, Herr Schubert.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen gleich von Anfang an ein großes Missverständnis ausräumen. Es geht also in diesem Buch nicht darum, ob der historische Jesus, von dem die Evangelien ja berichten, vielleicht eine Frau war oder queer war. Ich glaube, das können wir ziemlich ausschließen.
Ja.
Und Ihr Buch heißt auch nicht umsonst Christus. Und damit ist eben diese göttliche Seite gemeint von einem, der ja schon früh in der Kirchengeschichte als wahrer Mensch und wahrer Gott definiert wurde. Jetzt stellt sich aber ja doch die Frage, warum haben die Theologen schon in der frühen Kirche sich Gedanken über das Geschlecht dieses wahren Gottes gemacht? Also die Menschseite war geklärt. Man hätte ja auch sagen können, naja, Gott, Geschlecht spielt da keine Rolle. War aber nicht so. Da wurde wirklich viel darüber geredet und geschrieben.
Ja, also zunächst mal vielen Dank für den Disclaimer. Der ist mir wichtig, dass klar wird, über wen wir hier eigentlich sprechen. Das hat zu Verwirrungen geführt, um es mal vorsichtig zu sagen, in den letzten Wochen in der öffentlichen Diskussion. Also danke dafür. Die Frage, warum die Theologen der alten Kirche darüber gesprochen haben, haben sie gerade fast erst beantwortet. Wegen der Differenz, die sich aus der Tatsache ergibt, dass diese Person ein Mann war, ganz offensichtlich biologisch ein Mann war, der Gott, der aber angeblich auch sein soll, an sich aber geschlechtslos ist. Das heißt, man muss sich irgendwie Gedanken darüber machen, wie das zusammengeht.
Weil es eine Person
ist. Wenn es eine Person ist, dann stellt sich die Frage, ist er jetzt geschlechtslos, obwohl er ein Mensch ist, weil er auch Gott ist? Oder ist Gott männlich, weil in dieser Person Gott eine männliche Person angenommen hat? Das ist die Frage, über die sich die Theologen Gedanken gemacht haben.
Und wer jetzt denkt, das ist also irgendwie Kirchengeschichte von vorgestern und hat mit heutigen Diskussionen nichts mehr zu tun, dem muss man sagen, gucken Sie mal nach Rom, da findet gerade eine Weltsynode statt, wo es durchaus auch um die Rolle von Frauen geht und diese doch schon lange bestehende Frage, können Frauen Priesterinnen werden? Und da gibt es dann doch so den katholischen Mainstream, der sagt, nee, das geht nicht. Und zwar doch mit Verweis auf das Geschlecht Christi.
Genau, 1978 gab es eine Erklärung des Vatikans, wo zum ersten Mal Inter Insigniore, das heißt die für die Fachleute unter Ihnen, die Latein lieben und können, gab es eine Erklärung des Vatikans, dass Frauen deshalb nicht Priesterinnen werden können, weil sie Christus stellvertreten müssen in der Messfeier und als Frauen könnten sie keinen Mann darstellen. Was natürlich sofort zu der Frage geführt hat, ob denn das männliche Geschlecht bei Christus nun das Entscheidende sei. Also ist es so wichtig, dass er ein Mann ist oder ist es nicht eigentlich erstmal wichtig, dass er ein Mensch ist und dass er ein guter Mensch ist und dass er möglicherweise auch noch gleichzeitig wahrer Gott ist? Also müssen Priesterinnen Christus gleichen in ihrer äußeren körperlichen Erscheinung? Da haben dann sehr kluge Theologen, vor allem aus Afrika, auch gleich mal die Frage gestellt, müssten dann nicht auch alle Priester weiß sein? Also kann man dann eigentlich Afrikaner zu Priestern weihen? Die Frage ist nicht beantwortet worden vom Vatikan, denn eine sinnvolle Antwort auf die Frage, in welcher Form muss man äußerlich eigentlich dem gleichen, was man darstellen soll, hat auch der Vatikan damals nicht geben können.
Es ist aber jetzt auch nicht so, dass die alte Kirche immer gesagt hat, na gut, dann gibt es da doch irgendwie eine männliche Komponente auf dieser göttlichen Seite, sondern man hat auch wirklich über eine Weiblichkeit oder vielleicht sogar Androgynität Christi nachgedacht und zwar auch sogar mit Bezug auf biblische Stellen.
Also in der alten Kirche hat man zunächst noch anders gedacht. Da müsste man jetzt sehr lang ausholen. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Der Clou bei der Frage, wie müssen wir uns das Geschlecht von diesem Christus vorstellen, ist ja eigentlich, dass das, was wir uns unter Geschlecht vorstellen, nichts ist, was vom Himmel gefallen ist. Sondern jede Generation, jede Epoche, jedes Zeitalter stellt sich das, was ein biologisches Geschlecht ist, ich rede nur vom biologischen Geschlecht, völlig anders vor als ein anderes. Und in der alten Kirche ging man davon aus, wie in der Antike, es gibt überhaupt nicht zwei Geschlechter. Es gibt nur ein Geschlecht, ein menschliches Geschlecht. Und das gibt es in unterschiedlichen, veränderlichen Ausformungen. Also Frauen können sich in Männer verwandeln, Männer in Frauen verwandeln. Der Unterschied ist nur relativ. Und die Vorstellung war eigentlich, dass ein vollkommener Mensch muss ein Mann sein, denn aus verschiedenen biologischen Gründen geht man davon aus, dass Männer vollkommener sein als Frauen. Und der allervollkommenste Mensch hat gar keine Sexualität. Der besiegt nämlich seinen Körper, beherrscht seinen Körper wie ein römischer General oder wie ein Philosoph oder Sie können es nennen, wie Sie wollen. Jedenfalls herrscht er über seine Passionen, seine Gefühle, seinen Körper. Das heißt, ein vollkommener Mensch hat keine Sexualität. Und das war übrigens auch die Lösung auf die Frage, die Sie eingangs gestellt haben. Wie kriegen wir eigentlich diese Person Jesus mit diesem Gott aus der Bibel zusammen? Wenn Gott ungeschlechtlich ist, dann passt es sehr gut darauf, dass man sich vorstellt, dass ein vollkommener Mensch keine Sexualität hat. Das heißt, Jesus bzw. Christus hat seinen Körper vollständig im Griff, völlig besiegt. Er ist darin auch Gott und darin geschlechtslos. Was natürlich auch interessant ist, weil wenn Gott geschlechtslos ist, dann ist die Argumentation der katholischen Kirche über die Ähnlichkeit von Frauen zu Männern eigentlich auch aufgehoben. Im Mittelalter ändert sich das ein bisschen. Da gibt es zum ersten Mal Theologen, die sagen, na, es gibt nicht nur ein Geschlecht, es gibt mindestens zwei. Denn Gott hat ja zwei geschaffen, so steht es in der Bibel, Genesis 1. Als Mann und Frau schuf er sie, also müssen Frauen auch irgendwie eine sinnvolle Daseinsberechtigung haben. Sogar Frauen im Mittelalter. Und so kommen dann die ersten Theologen auf die Idee, vielleicht gibt es ja Eigenschaften an Frauen, die es wert sind, verewigt zu werden. Wie Mitleid, Liebe, Gnade, soziale Fähigkeiten. Und da man Christus solche Eigenschaften auch zuschreiben möchte, weil er Erlöser ist, gibt es wirklich namhafte Theologen im Mittelalter, die sagen, Christus mag zwar biologisch ein Mann gewesen sein, aber vom sozialen Geschlecht, obwohl das nicht so genannt wird, war er eine Frau.
Das klingt jetzt alles ziemlich abgehoben und körperlos, aber interessanterweise gibt es da auch wirklich ganz fleischliche Details sozusagen. Also es gibt eine Vorstellung im Mittelalter, eine Heilige, Katharina von Siena, ja, die sprach davon, von dieser Vermählung mit Christus. Das kennt man vielleicht auch aus den Texten von irgendwelchen Bach-Kantaten oder so, dass ich da die Seele mit Christus vermähle. Aber der Ehering, den ihr Christus an den Finger gesteckt hat, der war aus seiner Vorhaut gemacht, da er als Jude ja beschnitten war. Da fragt man sich doch ein bisschen, wieso müssen wir jetzt noch über diese christliche Vorhaut nachdenken?
Also das muss ich richtig stellen. Das hat sie nie behauptet.
Falsch verstanden.
Das hat sie nie behauptet.
Nicht sie, aber
nein,
andere
haben das behauptet. Okay. Immerhin auch ein Kardinal.
Die Frau war nicht schuld.
Nee, die Frau war nicht schuld. Also die Vorstellung, das geht jetzt sehr weit in mittelalterliche Bildlichkeit hinein. Also dass ein guter Christ, Christus Ehelicht in der Erlösung, ist eine Metapher, die schon im Neuen Testament vorkommt. Jetzt stellt sich irgendwann die Frage, wie ist das mit den Geschlechtern, wenn ich als guter Christ, gute Christin, Christus eheliche? Es leuchtet nach mittelalterlicher und moderner Logik vielleicht noch ein, wenn eine Christin Christus ehelicht. Aber wie ist das denn mit den Männern, die Christus ehelichen? Heiraten die tatsächlich oder ist das sowieso nur eine Metapher und ein symbolisch gemeint und eigentlich gar nicht wirklich ernst gemeint? Und es gibt tatsächlich im Mittelalter überhaupt kein Problem mit der Vorstellung, dass Männer Christus heiraten können. Denn, wie gesagt, wie ich auch vorhin sagte, das Geschlecht Christi heißt nicht, dass er ein Mann ist, sondern dass er vollkommen ist. Es spielt keine Rolle, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Hauptsache, er ist vollkommen. Erst in der Moderne, mit dem Aufkommen bürgerlicher Ehemoral, so ab dem 18. Jahrhundert, gibt es die Ersten, die sagen, also das kann ja nicht funktionieren. Wir können nicht als männliche Seelen Christus heiraten. Und immerhin ein ganz berühmter Theologe, Nikolaus Graf von Zinzendorf, der Begründer des deutschen Pietismus, hat gesagt, nee, also in der Auferstehung müssen wir alle in Frauen verwandelt werden, damit wir Christus heiraten können. Sonst wäre ja Christus sodomit. Das ist ein Originalzitat von Herrn Zinzendorf. Und da merken Sie...
Das müssen wir jetzt noch kurz sagen, dass sich dann nämlich die Anhänger von Zinzendorf, junge Männer, angesprochen haben mit Braut Christi.
Ja, Schwester. Also wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Das ist zugegebenerweise eine kleine Gruppe und das war auch nicht in der ganzen Geschichte der kleinen Gruppe so. Aber es gab in der Hochzeit des Zinzendorfischen Pietismus tatsächlich die Angewohnheit, dass sich die Männer, die jungen Männer zumindest, im Vorgriff auf die zukünftige Erlösung als Schwester ansprachen. Das sind alles Dinge, über die man in der Kirchengeschichte Bescheid weiß, aber nicht so gerne redet, weil es eigentlich so ein bisschen immer am Rand des gerade noch Delikaten schrappt. Aber wenn man sich der Frage stellt, wie ist man in der Kirchengeschichte mit der Tatsache umgegangen, dass er ein Geschlecht hat oder ob er kein Geschlecht hat und wenn ja, welches Geschlecht er hatte, dann muss man sich auch leider in solche ästhetischen und theologischen Abgründe begeben. Und das habe ich getan.
Ich habe noch so einen Abgrund, weil ich den wirklich auch sehr schön fand. Jesus hat ja bei seiner Kreuzigung eine Seitenwunde bekommen. Also da wurde aufgestochen. Ne? Und Christus hat natürlich Wundmale. Und diese Seitenwunde, kennen Sie auch von diesen Christusdarstellungen, ist immer gut zu sehen. Nun gab es Theologen, die haben diese Seitenwunde umgewandelt in eine Vagina oder einen Uterus. Also das sind jetzt nur wirklich weibliche Geschlechtsmerkmale, die da Christus zugeschrieben wurden. Ja. Christus, nicht Jesus. Aber ja, trotzdem, wie kommt man darauf? Zumal als keuscher Mönch.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer und hat eine ganz honoriges Pedigree, diese Vorstellung. Sie geht auf niemand Geringeres als den heiligen Augustinus zurück, der immerhin katholischer Kirchenlehrer ist und, naja, ich würde mal sagen, in den letzten 2000 Jahren so der wichtigste Theologe in der christlichen Theologie war. Und der hat behauptet, metaphorisch gesehen, in dem Moment, wo Christus stirbt, ist er ja nicht mehr da, aber sein Nachfolger ist da und das ist die Kirche. Also hat er gesagt, in dem Moment, wo er stirbt, ist die Kirche geboren. Das kann man noch, also als metaphorische Sprachregelung kann man das noch nachvollziehen. Und dann kam er auf die Idee, so wie Eva aus der Seite Adams geboren wurde, wurde die Kirche aus der Seite Christi geboren. Auch das kann man noch, wenn man es mit ein bisschen Abstand, ne, kann man das noch tolerieren. Im Mittelalter ist das dann plötzlich sehr wörtlich genommen worden. Das hat was mit der Passionsfrömmigkeit im Mittelalter zu tun. Und man hat dann die Vorstellung, dass das eine Geburtsöffnung ist. Nicht mehr nur noch auf die Kirche als ganzes, abstraktes, metaphorisches bezogen, sondern auch auf den einzelnen Gläubigen. Ich selber werde als Teil der Kirche wiedergeboren aus dieser Seitenwunde. Und dann war es nur noch ein ganz kleiner Schritt zu sagen, das ist die Geburtsöffnung, aus der ich geboren werde. Und dann gab es am Ende tatsächlich auch männliche Theologen, die sich dann vorgestellt haben, das ist die Vagina und ich bin die Lanze, die in diese Höhlung hinein geht. Das klingt jetzt wirklich sehr schwül, ist es auch, aber das Interessante ist, dass einer der großen Texte, die das beschreiben, bis ins 20. Jahrhundert dem heiligen Bonaventura zugeschrieben worden ist. Das ist auch ein Kirchenlehrer der katholischen Kirche. Es handelt sich also um Merkwürdigkeiten, aber nicht Abseitigkeiten. Das ist nicht unbekannt. Das ist nur etwas, über das man, naja, so seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil im späten 20. Jahrhundert nicht mehr unbedingt viel redet.
Sie hören die Sendung Religionen live von der Frankfurter Buchmesse und ich bin im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker Anselm Schubert über eine Geschlechtergeschichte von Christus zunächst mal, die aber dann irgendwie doch auch eine Geschlechtergeschichte des gesamten christlichen Abendlandes ist. Herr Schubert, wir haben jetzt schon über verschiedene Geschlechter gesprochen, die Christus zugeschrieben wurden. Es gab aber interessanterweise auch Frauen, und zwar lebende Frauen, die als weibliche Inkarnation Christi verstanden wurden. Das ist doch ziemlich erstaunlich, oder?
Das ist sehr erstaunlich. Das ist auch ein Phänomen, das es nur kurz gegeben hat in der Kirchengeschichte, so vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Die Gründe sind nicht ganz klar. Also theologische oder religiöse Gründe hat es wohl eher weniger. Das entwickelt sich in Italien und es gibt mit der Renaissance plötzlich in Italien ganz viele unterschiedliche Höfe und so Kleinfürstentümer und die, ich sag's etwas böse, die halten sich weibliche Heilige, die am Hof leben, für heilig erklärt werden und zwar zu Lebzeiten für heilig erklärt werden und je höher man die sozusagen stufen wollte, desto eher war man bereit zu sagen, das ist eine lebende Inkarnation Christi. Und die berühmteste Figur ist Lucia Brucadelli. Die wird Ihnen nichts sagen, aber wenn Sie die Chroniken von Narnia kennen und Fantasy Young Adult ist ja nun zwei Hallen weiter. Lucia von Narnia ist genau der zweite Name dieser Lucia Brucadelli. Und die Chroniken von Narnia sind geschrieben worden mit Blick auf die Geschichte dieser jungen Frau. Also das ist ganz spannend. Also es gibt da so intertextuelle Bezüge. Also man hat angefangen, einige Frauen für weibliche Inkarnationen Christi zu halten, im katholischen Bereich. Aber interessant ist auch, dass es eine evangelische Kirche gibt, die Shaker, die es bis heute in den USA als sehr kleine Kirche gibt, die mal sehr groß waren, die ihre eigene Gründerin Ann Lee auch für eine weibliche Inkarnation Christi gehalten haben und als solche ihr gefolgt sind. Sie ist eine ganz spannende Kirche, weil sie auf der vollständigen Gleichberechtigung von Mann und Frau besteht. Weil wenn es einen männlichen Christus gibt und einen weiblichen Christus gibt, dann kann es nicht sein, dass Männer über Frauen herrschen. Und das ist im frühen 19. Jahrhundert schon der Fall. Das ist also, Sie merken auch, aus abseitigen theologischen Ideen können Sie sehr progressive, fortschrittliche gesellschaftspolitische Ideen ableiten.
Ich will jetzt noch mal mit Ihnen ein bisschen auf diese Darstellungen von Christus schauen, gerade im 19. Jahrhundert. Also ich habe da so vor Augen einen Jüngling mit sanft wallendem Haar, der mild irgendwie auf Menschen oder Schafe und Landschaften vor ihm blickt, so in lange Gewänder gehüllt. Irgendwann fand man das nicht mehr so schick, weil das so wenig männlich schien, oder?
Ja, also mit dem 19. Jahrhundert beginnt etwas, was in der Geschlechtergeschichte allgemein bekannt ist, die Essentialisierung von Geschlechtern. Man geht davon aus, die Mutter Natur hat es gewollt, dass Männer stark, barttragend, intelligent, Kolonialreiche errichtend und Ehemänner sind und Frauen bleiben zu Hause, Kinder, Küche, Kirche, um es mal ganz platt zu sagen. Das wurde auch naturwissenschaftlich untermauert. Und es sind diese Leute, die plötzlich auf die Idee kommen, also wenn Jesus, in dem Fall der historische Jesus, wenn der ein wahrer Mensch war, was wir ja auch alle glauben, dann muss er doch auch ein echter Mann gewesen sein. Wer ein echter Mann war, dann kann der eigentlich nicht mit langen Kleidern rumlaufen, Anhängerinnen haben, für seine Feinde beten und dessen Reich muss eigentlich von dieser Welt sein und kann nicht von der anderen Welt sein. Das heißt, es gibt die ersten Theologen um 1840, die sagen, der war kein echter Mann. Und die versuchen damit zu erklären den Bedeutungsverlust der christlichen Kirche. Weil dieser Jesus so feminin und so irgendwie ungut rüberkommt, verlassen die Männer in hellen Scharen die Kirche. Also es geht um den Aufstieg der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. Wir brauchen einen echten, richtigen Jesus zurück. Einen für die Männer. Einen, mit dem sich Männer identifizieren können. Und diese Gruppe, also diese Bewegung, hat ganz merkwürdige Wurzeln und es gibt sie bis heute. Die wenigsten werden wissen, dass der YMCA, der CVJM, ursprünglich aus dieser Bewegung entstanden ist.
Und ursprünglich auch Verein junger Männer
hieß. Genau, Verein junger Männer hieß, wo es darum ging, eine Art sportives Christentum zu entwickeln, wo Jungs noch zu echten Männern werden und Christus noch ein wahrer Mann ist. Und das geht bis hin zu der Ästhetik des Buff Jesus. Das kennen Sie vielleicht aus dem Internet. Also Jesus als Muskelprotz mit Maschinenpistole und amerikanischer Fahne. Das ist dieser männliche Jesus, den einige Leute zumindest für das Vorbild des American Hero halten. Das ist tatsächlich nachweisbar eine Bewegung, die sich durchzieht im 19. und 20. Jahrhundert. Vor allem interessanterweise in Amerika. Aber auch in England und auch in Deutschland. In Deutschland gibt es dann gleich noch die Sonderschiene. Das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Diskussion. Aber im Ersten Weltkrieg sind deutsche Theologen hingegangen und haben gesagt, Jesus ist nicht nur der wahre Mann, weil dann war er deutscher Frontsoldat, sondern ist auch Arier. Und der Kampf Jesu gegen das Weltjudentum, das ist die eigentliche Aufgabe, die dieser Mann erfüllen muss. Also in Deutschland hat es dann schnell auch noch diesen antisemitischen Schlag bekommen und hat den bis in die 40er Jahre behalten. Also Jesus als wahrer Mann, können Sie sich in alle Richtungen weiterdenken, die Ihnen so einfallen.
Es sind jetzt aber so in den 70er Jahren spätestens auch Frauen auf den Plan getreten, die gesagt haben, Moment mal, das ist aber ein bisschen viel Männlichkeit und auch Patriarchat in diesen Gottesvorstellungen und auch in diesen Vorstellungen von Jesus. Können wir das nicht anders sehen? Also es gibt ja auch in der Bibel schon die Tradition der Weisheit, der göttlichen Weisheit. Da ist durchaus auch schon Feminines vertreten. Was haben diese Theologinnen dann mit Jesus gemacht, den sie ja nicht für eine verkleidete Frau gehalten haben?
Also es ist ganz spannend. Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir auch die Möglichkeit, eine Dankesschuld abzuleisten. Denn das Buch, das ich geschrieben habe, verdankt sich der Lektüre der feministischen Theologie. Ich habe 1989 angefangen zu studieren und in Marburg, nicht weit von hier. Und da wurde man gleich im ersten Semester mit den Klassikern der feministischen Literatur indoktriniert. Und die fand ich super. Also indoktriniert ist jetzt in Anführungsstrichen gemeint. Tatsächlich haben damals in den späten 80ern, frühen 90er Jahren eine ganze Reihe von wichtigen Theologinnen, vor allen Dingen katholische Theologinnen, vor allen Dingen Amerikanerinnen, sich die ganz einfache Frage gestellt, kann ein Mann Frauen erlösen? Wollen Frauen überhaupt oder können Frauen von einem Mann erlöst werden? Und haben dann angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, brauchen wir eine andere Christusfigur? Und haben versucht, die Männlichkeit Christi dann in verschiedensten Varianten irgendwie zu relativieren oder in Frage zu stellen oder zu historisieren. Und sind da auf verschiedenste Lösungen gekommen, bis hin zu multiplen Christusfiguren oder alle Christinnen und Christen sind eigentlich Christus selbst, bis hin zu Vorstellungen von Jesus ist der erste neue Mann, das kennen Sie vielleicht noch, das war mal ein Bestseller also in den 90er Jahren in Deutschland, also im Grunde Jesus als so Frauenversteher. Das hat es auch
aber
gegeben.
Aber positiv.
Ja, ja, wobei das hatte auch merkwürdige Konnotationen zum Teil. Also da hat man versucht, in irgendeiner Weise dieses männliche Geschlecht Christi aufzulösen. Das Problem dabei ist nur, das hat im Grunde genau die Geschlechterstereotype wieder reproduziert, von denen man sich trennen wollte. Weil dann hieß es nämlich plötzlich, Jesus ist eben der Mann und damit müssen wir jetzt irgendwie umgehen als Frauen. Hätte man weiter als bis ins 19. Jahrhundert zurückgeschaut, hätte man vielleicht Vorbilder gefunden, wie man das eleganter auflösen kann. Denn die alternativlose Differenz zwischen Männer sind so und Frauen sind so, das ist eben eine Erfindung der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts. Und da hätte man in der alten Kirchengeschichte und im Mittelalter eigentlich Vorbilder finden können, wie man es besser machen kann.
Genau diese Geschlechterstereotype sind ja dann zum Thema geworden einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, nämlich der Gender Studies. Da ist die Annahme, Geschlecht ist vor allem sozial konstruiert, wird immer wieder performativ ausgeübt. Und diese Zweiteilung hier Männer, da Frauen und dazwischen nichts, die funktioniert sowieso nicht, sondern es ist ein Spektrum, auf dem sich Menschen verorten. Was kommt jetzt raus, wenn man mit dieser Theorie im Kopf auf Christus schaut?
Muss man wieder genau hinschauen. Die Gender-Theorie behauptet ja nicht, es gibt keine biologischen Geschlechter, sondern es gibt biologische Geschlechter. Und der kritische Punkt ist nun die Zuordnung der Geschlechtsidentität zum anatomischen Befund. Man kann zwar anatomisch ein Mann oder eine Frau sein oder auch etwas dazwischen, es gibt ja tatsächlich medizinische Zwischenstufen, aber als was man sich selbst als Individuum sieht, die Zuordnung ist nicht ganz einfach und wird eben in großen Teilen von der Gesellschaft vorgenommen und dann vom Individuum übernommen oder eben auch nicht. So, dass Jesus, der historische Jesus, ein biologischer Mann war, hat noch keiner in Frage gestellt. Das heißt, die Debatte, die jetzt läuft, seit 20 Jahren etwa, ist weniger die Frage, war der in Wirklichkeit eine Frau? Es gab jetzt so ein paar Zeitungsartikel zu meinem Buch, wo das stand. Ja, war er in Wirklichkeit eine Frau? Nein, war er nicht. Die Frage, die jetzt gestellt wird, ist, was bedeutet es, wenn er biologisch ein Mann war und die Zuordnung von biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht heute gar nicht mehr eindeutig ist? Und es gibt dann tatsächlich, ganz ähnlich wie in der feministischen Theologie der 90er Jahre, gibt es eben jetzt aktivistisch angehauchte TheologInnen, die versuchen, eine Art Befreiungstheologie für ihre jeweilige Gruppe anzubieten. Also ein queer Jesus, der ist natürlich biologisch ein Mann, aber er ist halt queer. Es gibt einen schwulen Jesus, es gibt einen intersexuellen Jesus, es gibt einen polyamoren Jesus. Das, sagen wir so, das ist nicht alles Theologie der allerersten Garde, ja? Aber es sind Versuche, aber genauso haben wir über die Befreiungstheologie in den 70er Jahren auch gelacht. Bis sie sich dann sozusagen aus den Kinder die Eierschalen abgestreift hatte, die Kinderschuhe hinter sich gelassen hatte und sich zu einer ernsthaften theologischen Disziplin gemausert hat. Ich glaube, das wird uns hier auch noch bevorstehen. Es gibt noch keinen weltweiten Konsensus über die Frage, was dieser Jesus oder was Christus denn gewesen sein könnte in seiner Geschlechtsidentität. Ich finde die Frage jetzt auch eher spannend als wichtig. Ja? Das ist nichts, was die christliche Theologie ewig umtreiben wird. Aber es gibt Versuche eben von verschiedensten Theologinnen und Theologen weltweit, sich diese Frage jetzt neu zu stellen. Und da gibt es tatsächlich dann auch, wie soll ich sagen, seelsorgerlich sehr verantwortungsvolle. Es gibt eine englische Theologin, die heißt Susanna Cornwell, die hat einen etwas reißerischen Titel geschrieben, Intersexual Christ. Aber es geht darum, wie gehen eigentlich Menschen mit der Tatsache, oder wie gehen Christinnen und Christen mit der Tatsache um, dass sie intersexuell sind. Das sind nicht viele Menschen, prozentual gesehen, aber es sind, ich glaube, 5 Promille der Bevölkerung. Und wie gehen die damit um, dass ihnen ein Erlöser vorgestellt wird, der nicht intersexuell ist? Also die ähnliche Frage wie die Frauen in den 90er Jahren, jetzt in einer neuen Minderheitensituation. Und da kommen ganz spannende Sachen raus. Bitte.
Und da sieht man auch, dass also diese Frage nach dem Christus immer einhergeht mit den Fragen, die wir uns in der jeweiligen Zeit zum Verhältnis der Geschlechter, zur Konzeption von Geschlecht, von Mann und Frau, aber eben auch von Gott und Christus stellen. Vielen Dank, Anselm Schubert, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Erlangen-Nürnberg und Autor des Buchs Christus, männlich, weiblich, divers. Das ist übrigens für alle RadiohörerInnen geschrieben wie in Stellenausschreibungen heutzutage, also M-W-D. Es ist erschienen beim CH Beck Verlag, rund 400 Seiten kosten 32 Euro. Sie hören Religionen im Deutschlandfunk Kultur heute von der Frankfurter Buchmesse. Allwissend, fehlerfrei, sich selbst ständig verbessernd. Möglicherweise wird es irgendwann tatsächlich eine künstliche Intelligenz geben, die all das vollbringt und die dann ja auch dem Menschen überlegen sein wird. Über die wirklichen technischen Möglichkeiten müssen andere reden. Das tun wir nicht hier in der Religionssendung. Aber wir wollen hier fragen, wie viel das eigentlich mit Religion zu tun hat. Was macht die Entwicklung einer solchen künstlichen Intelligenz mit dem Glauben an einen Schöpfergott, wenn diese künstliche Intelligenz von Menschen erschaffen ist? Und was für ein Menschenbild steckt eigentlich hinter diesem Streben nach einer Superintelligenz? Einige Antworten oder vielleicht auch Fortführungen dieser Fragen finden sich im neuen Buch von Ahmed Milad Karimi, Gott 2.0, Grundfragen einer KI der Religion. Ahmed Milad Karimi ist Professor für islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster und er leitet dort die Forschungsstelle Theologie der künstlichen Intelligenz. Er ist jetzt hier auf der Bühne mit mir. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Karimi, ich würde gern mit dem Titel anfangen. Es ist klar, dass mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz es auf eine Weiterentwicklung des Menschen hinausläuft, also wir einen Menschen 2.0 möglicherweise irgendwann haben werden. Aber wieso sagen Sie Gott 2.0? Wird die KI zu einem neuen Gott?
Ich denke, dass die Idee dahinter ist mehr als einfach nur den Menschen zu ersetzen oder den Menschen zu erweitern, transhumanistisch, sondern die Idee ist viel tiefer, viel fundamentaler. Es geht um eben ein Hybris, es geht um die Idee, dass nichts mehr genügt. Der Mensch, so wie wir uns den Menschen heute vorstellen, ist ein Wesen der Begrenztheit. Unser Körper ist begrenzt, unser Leben ist begrenzt, unser Intellekt ist begrenzt und alles andere auch. All das muss ins Unendliche überführt werden. Keine Begrenzung auf welcher Ebene ist genug. Und die Idee ist im Grunde genommen, dass wir an einen Gott geglaubt wird, hier transhumanistisch, posthumanistisch, den es eigentlich nicht gibt. Aber wenn es den geben soll, dann sind wir genau dieser Gott, der irgendwann werden soll. Wir kreieren und designen im Grunde genommen Gott und nicht ein anderes Wesen.
Wir kreieren Gott als allwissend, als allmächtig, als unsterblich und trotzdem ist es ein anderer Gott, zumindest als der, den die abrahamitischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam meinen. Sie sagen, der entscheidende Unterschied ist, dass in diesen Religionen Gott eine enge Verbindung zu Menschen hat, er sich ihm zuwendet. Das tut die KI nicht?
Ja, es gibt, glaube ich, schon mehr Differenzierungen, aber eine bedeutende haben Sie jetzt hervorgehoben. Im Grunde genommen, die sogenannten abrahamitischen Religionen, wenn man die so pauschal bezeichnen darf, an dieser Stelle zu Recht, behaupten, dass dieser Gott, der in sich unverfügbar bleibt, im Grunde sich mit seiner Offenbarung, in welcher Form auch immer, zu den Menschen hinwendet. Seine Treue verspricht, im Koran seine Barmherzigkeit verspricht. Er muss nämlich nicht barmherzig sein. Er ist eben der Gott, der alles tun kann, was er will, aber er will eben den Menschen zugetan sein, ihn erlösen. Der Gott, den ich als Gott 2.0 bezeichne, ist eben einer, der verfügbar ist, der ist kalkulierbar, der funktioniert. Und er soll auch genauso in meinem Sinne am Ende funktionieren. Während der abrahamitische Gott funktioniert in keiner Weise. Sonst würde ich mir Dinge wünschen, die müssen in Erfüllung gehen. Und wir merken, so funktioniert im Grunde genommen die Idee Gottes nicht. Wir verfügen nicht über ihn. Wir bleiben in Demut zurück. Wir ärgern uns, wir adern mit Gott, wir lassen ihn sein. Und dann finden wir ihn wieder in gewisser Weise. Aber der Gott, den wir selbst kreieren, der wir selbst sind, auf den können wir uns verlassen. Der funktioniert nämlich, aber er ist kein liebender Gott. Er ist kein selbstloser Gott, wenn wir so wollen. Es geht ihm nicht mehr um ihn, sondern es geht, wie im abrahamitischen Sinne, sondern es geht nur um den anderen.
Und dieser Gott in Judentum, Christentum und Islam, der ist uns ja auch überliefert in Geschichten. Also das sind ja nicht nur abstrakte philosophisch-theologische Abhandlungen in der Bibel, sondern das sind ganz viele Erzählungen von Erlebnissen von Menschen mit Gott. Jetzt kann man ja sagen, vielleicht ist dieses Zeitalter einfach vorbei. Vielleicht gibt es Menschen, die nicht mit diesen Geschichten aufgewachsen sind, die sagen auch, ach, das ist ein alter Hut und sowieso lese ich keine Bücher mehr und Geschichten finde ich auch nicht toll. Ich will irgendwie, keine Ahnung, Videospiele machen. Was sagen Sie denen? Also gibt es einen Grund, warum wir diese Geschichten bewahren sollten? Warum die etwas von Gott erzählen, was wir mit einer KI nicht mehr erleben werden?
Ich meine, auf einer Buchmesse dürfte man schon behaupten, dass eben diese Religionen Buchreligionen sind. Und in diesen Büchern sind ja nicht nur Informationen enthalten, eigentlich sehr wenige und im Koran kaum historische Dinge, sondern es geht um narrative Aneignung des Lebens. Ein Abraham ist nicht nur einfach ein alter Typ, über den wir das eine oder das andere wissen oder nicht wissen, sondern er ist mein Abraham. Ich hadere immer mit ihm erneut. Im Grunde genommen, sie sind zeitgeschehen, aber in gewisser Weise auch zeitlos. Das heißt, dieser Abraham erscheint mir immer wieder anders. Und ich hadere immer wieder anders, weil er etwas von mir selbst erzählt. Etwas von einem anderen erzählt, der unerreichbar bleibt. Wir werden mit diesen Figuren, mit diesen Geschichten im Grunde nicht fertig. Das ist das Versprechen der Heiligen Schrift. Du wirst mit mir nicht fertig. Wenn du einmal den Koran gelesen hast oder die Bibel gelesen hast, dann bist du nicht fertig damit. Du kannst nicht sagen, ich kenne diese oder jene Geschichte, sondern die Heiligkeit besteht darin im Grunde genommen, dass es fast unantastbar ist. Wir müssen uns immer wieder zu der Schrift neigen, immer wieder suchen, uns ärgern, zu und aufschlagen. Und das ist ein Lebensgeschehen, finde ich. Das ist das, was Religion im Grunde genommen im besten Sinne ausmacht. Wir sind verliebt in diese Fragmentarischen im Grunde genommen.
Theologie, das lernt man ziemlich früh, ist wörtlich die Rede von Gott. Aber bei Ihnen stellt Theologie vor allem die Frage nach dem Menschen. Das tut die Philosophie ja nun irgendwie auch. Inwiefern redet die Theologie anders vom Menschen und hat deswegen auch einen anderen Blick auf diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz?
Im Grunde genommen im zweifachen Sinne. Zum einen ist Theologie nichts anderes, wenn man es jetzt vereinfacht sagen will, das Denken des Glaubens. Wir glauben ja nicht, sondern, also das ist das, was wir ohnehin tun, wenn wir Gläubige sind, sondern Theologie ist ein Unterfangen, in dem eben der Versuch unternommen wird, das Geglaubte noch einmal im Denken zu erringen. Es geht um Denkfähigkeit und Denkfähigkeit ist Intellekt. Insofern ist das das Eigenste der Theologie, das hier angesprochen wird und nicht etwas, was man auch behandeln will. Soweit die Philosophie könnte auch mitkommen. Nun, das Subjekt der Theologie ist auch der Mensch. Wir als Menschen betreiben Theologie, sondern das ist das, was uns eigentlich als Theologinnen und Theologen ausmacht. Und wir sind nicht nur Objekt im Grunde genommen, sondern auch Subjekt der Sache. Und das, was theologisch interessant wird, dass in allen abrahamitischen Religionen zunächst der Mensch insofern als ein bewundernswertes Wesen anerkannt wird, weil der Herr aller Welten sich zu diesem Menschen auch bekennt. Also im Christentum könnte man sagen, Gott wird Mensch. Im islamischen Kontext bezeichnet sich Gott als Herr der Menschen. Das ist eine Identifikation. Und insofern haben wir sozusagen im zweifachen Sinne etwas, was urhaft Theologisches hier in der KI-Debatte auch angesprochen ist. Intellekt und das Menschenbild.
Und wenn wir uns jetzt das Menschenbild anschauen, was die KI-Visionäre haben, wie Sie das nennen. Das muss man vielleicht auch mal zwischendrin sagen. Natürlich haben wir alle schon KI in unseren Smartphones und sonst wo. Aber es gibt natürlich die Menschen, die weiterdenken, die daran arbeiten, dass das alles viel größer und viel performanter wird. Und die haben auch bestimmte Vorstellungen, was mit den Menschen passieren soll. Es gibt da die zwei Richtungen, den Transhumanismus und den Posthumanismus. Der Transhumanismus will die Menschen verbessern, indem da vielleicht hier und da ein kleiner Chip implantiert wird oder so. Der Posthumanismus will letztendlich den Menschen langfristig ablösen, überwinden. Stecken da unterschiedliche Menschenbilder dahinter, würden Sie sagen?
Sie sind durchaus schon verwandt, aber es gibt auch genügend Unterschiede. Man muss auch fairerweise sagen, es gibt nicht den Posthumanismus und den Transhumanismus. Das muss ich mit viel Leiterfahrung auch selbst bei der Recherche dieses Buches auch feststellen. Aber bei allen Unterschieden geht es um diese zwei Tendenzen, die im Grunde genommen auf der einen Seite das Sein des Menschen angreifen, und das ist Transhumanismus, und auf der anderen Seite das Wesen des Menschen, das wäre Posthumanismus. In beiden Fällen kann man sagen, der Mensch gehört in gewisser Weise mindestens verbessert, erweitert oder ganz und gar abgeschafft, weil der Mensch einfach nicht genug ist. Beide Tendenzen haben gemeinsam, dass sie Anti-Humanisten sind. Im Grunde genommen das Humane und Humanitas, das ist das, wogegen alles ausgerichtet ist. Und zwar aus einfachen drei Gründen, weil sie nicht akzeptieren können, dass Menschen in mehrfacher Hinsicht mit Begrenzungen zu bekämpfen haben. Leiblich, ihr Lebensdauer, dass sie endlich sind, und auch ihr Intellekt ist etwas, was eben nicht alles erfassen kann. Ich vergesse, ich kalkuliere falsch, ich gebe Sachen falsch wieder, mache grammatische Fehler und so weiter. Das alles gehört abgeschafft. Wir dürfen nicht nur altern, sondern altern selbst ist eine Krankheit. Der Tod ist nicht etwas, was zum Menschsein gehört, sondern der Tod ist eine Krankheit, die abzuschaffen wäre. Wir müssen alles da dran setzen, so die Visionäre, in welcher Variante auch immer, alle diese Begrenzungen letztlich in einer bestimmten Zukunft auszutilgen, in der kein Schmerz gibt, kein Tod mehr gibt. Wir sind alle da und das ist ein Versprechen einer bestimmten Zukunft. Und Sie merken, wie viel Religion eigentlich in solchen Versprechungen eigentlich da ist, die wir eschatologischen Religionen ins Jenseits befördern. Das ist dort, wo alles wieder auferweckt wird. Aber hier wird es immanent im Grunde gedacht. Wir können das Jenseits vergessen, das wird diesseitig unsere Zukunft sein.
Aber genau das, also die Religionen haben diese Jenseitsvorstellungen entwickelt, dieser Traum von der Erlösung und von dem Menschen, der dann eben nicht mehr leidet und ja auch irgendwie vollkommen wird. Haben die Religionen im Grunde den Posthumanismus vorbereitet?
Interessanterweise nehmen sie sehr viele Anleihen von diesen Religionen. Also sie können keine Zeile lesen, wie auch wenn sie es auch in Filmen oder Serien da unterwegs sind, die sehr post- und transhumanistisch geprägt sind. Da ist eine Fülle an religiöse Narrative zu entwickeln, die eben in heiligen Schriften ganz anders, aber artikuliert sind. Sie werden im Grunde genommen genommen. Die Essenz wird vergessen. Es gibt eine eigene Techno-Religiosität und Techno-Spiritualität. Und wir sollen meines Erachtens eben wachsam darin sein, dass wir nicht einfach ein iPhone kaufen oder irgendein Smartphone, sondern dass wir auch noch eine bestimmte Ideologie mitkaufen. Wenn Sie einfach ein Smartphone kaufen, dann merken Sie, der erste Eindruck, das erste Berühren von diesen glatten, fast schon surreales Ding, was wir in den Händen halten und die Hand zittert und da brauchen wir gleich eine Schutzfolie.
Gegen die Kratzer.
Genau, damit eben von den, früher würden wir sagen, damit wir es von bösen Geistern schützen und dann wird noch ein Panzerglas dahin gemacht und dann gibt es bestimmte Ritualitäten, welche Schrittfolgen wir verfolgen, bis das Ding aufleuchtet. Und wenn Sie sehen, das, was wir, bevor wir ein Smartphone öffnen, ist ein Black Mirror, ein Spiegel, was eigentlich dunkel ist, aber worin wir uns noch sehen können. Aber in dem Moment, in dem das Ding angemacht ist, verliert sich das Antlitz des Menschen. Und das ist ein Versprechen.
Und Sie stellen dagegen, gegen dieses Versprechen und gegen diese Vergötterung vielleicht auch der KI, die Unvollkommenheit des Menschen, das Akzeptieren unserer Fehlbarkeit, unserer Endlichkeit, unserer Verletzungen. Und Sie sprechen von einem Neo-Humanismus. Was ist daran Neo? Warum können wir nicht beim Humanismus bleiben?
Ich finde, dass nicht alle Kritikpunkte, die dort artikuliert sind, falsch sind, sondern es gibt auch genügend, was wir auch gegen das menschliche Wesen und menschliches Sein auch selbst artikulieren können. Und schauen Sie mal, in was für eine kaputte Welt wir leben, auf jeder Hinsicht. Genügend Kriege im 21. Jahrhundert, Gewalt, wenn es um Frieden geht, fällt uns nur noch militärische Ausrüstung ein, sonst haben wir eigentlich nichts zu melden in dieser Welt, Viruserkrankheiten, was auch immer es ist, das ist sehr problematisch und ich finde, Sophokles hatte gar nicht so Unrecht, als er sagte, Ungeheuer ist viel, aber nichts Ungeheuerliches als der Mensch. Das ist uns allen bewusst, auch in religiösen Zusammenhängen, dass wir mit diesem Menschen, der wir selbst sind, zu hadern haben, aber es ist ja gerade das religiöse Moment, dennoch auf diesen Menschen zu setzen. Wenn auch nur ein Mensch etwas Gutes, etwas Bewegendes, etwas Schönes hervorbringt, ist das genug Hoffnung. Und wie schwach auch diese Hoffnung sein mag, dass wir gerade diesen Menschen in seiner Fragilität im Grunde genommen würdigen. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der Altern einfach als Krankheit verstanden wird. Ich finde nicht, dass Menschsein und die Würde des Menschen daran zu messen ist. Ein Mensch, der mit Behinderung auf diese Welt kommt, ist weder weniger Mensch noch weniger wert. Die gesamte Würde des Menschen ist in diesem Menschen verankert und versammelt. Ich würde alles daran setzen, dass wir dies zu bewahren haben und nicht vorher designen, weil wir so einen Menschen eigentlich in unserem Planeten am besten nicht haben sollten. Wer will denn ein behindertes Kind haben? Und ich finde, Religionen lehren uns, eine ganz andere Form von Würdigung, die eben nicht an Produktionen und an Leistungen gebunden ist, sondern an unverrückbaren universellen Werten, die hier im Grunde genommen designt sind, geglättet sind. Wir sehen ja auch in unseren Gesichtern hier nicht mehr glatt genug. Wie viel sollen wir noch glätten? Was sollen wir noch tun, damit wir noch Anerkennung finden, im jung zu sein, jung zu bleiben, weil Altern, Narben und Wunden nicht mehr gut sind? Wir müssen die eben verstecken.
Aber was machen Sie jetzt in Ihrem Neohumanismus mit der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten, die sie bietet, auch gerade die Fragilität des Menschen aufzunehmen und zum Beispiel medizinisch da irgendwelche Dinge zu ermöglichen, beispielsweise durch Implantate für schwerhörige Menschen oder so, die wirklich ja also wunderbare Kreationen sind? Das wollen wir ja nicht stoppen. Außerdem liegt hier vor Ihnen auch Ihr Smartphone. Also Sie sind jetzt auch kein Technikverweigerer.
Nein, in keiner Weise. Und ich finde auch diese Errungenschaften unglaublich großartig, und es geht auch gar nicht darum, jetzt KI zu verteufeln oder diese Geschichten, das wäre mir fremd. Es geht mir nur darum, dass wir auch darin mehr erkennen können. Zum einen, dass die gesamte künstliche Intelligenz im Grunde genommen auch eine Frage der Theologie ist. Und zweitens, dass wir nicht dieser Ideologie einfältig verfallen und meinen, das ist die einzige Form, eine Zukunft zu denken, die allein technologisch begründet ist. Ich halte eine Zukunft und denken Sie, schließen Sie für einen Augenblick Ihre Augen und stellen sich eine Futur vor. Sie werden es nur digital sich vorstellen können, weil die Bilder, die wir überall haben, nur dieses Bild uns geben. Ich denke, eine Zukunft kann auch eine Schallplatte sein, die knattert, verstaubt ist. Eine Zukunft kann auch sein, dass ich meiner älteren Großmutter die Hand nehme und sie mir nichts zu sagen hat, weil sie gerade Alzheimer hat und alles vergessen hat. Und ich darin Trauer empfinden darf.
Also, wir müssen auf jeden Fall nachdenken über diese künstliche Intelligenz, die sich weiter in unserem Leben ausbreiten wird. Und wir tun gut daran, nicht nur über ihre Nutzungsmöglichkeiten nachzudenken, sondern auch darüber nachzudenken, was dahinter steht und ob wir wirklich einen Gott 2.0 wollen oder vielleicht schon haben. Vielen Dank für die Anregung zum Nachdenken. Ahmad Milad Karimi, Direktor der Forschungsstelle Theologie der künstlichen Intelligenz an der Universität Münster und Autor von Gott 2.0, Grundfragen einer KI der Religion. Erschienen bei Reklam im bewährten kleinen Format, das Sie vielleicht aus dem Schulunterricht kennen. Normalerweise gelb, hier aber nicht, sondern in schönen Farben. Die Reihe heißt Was bedeutet das alles? Auch ein sehr schöner Titel. Rund 110 Seiten kosten 7 Euro.